ARD Sounds.
Es ist mir jedenfalls eine sehr, sehr große Ehre, dass ich der Gast in deiner letzten Podcast-Folge sein darf. Dankeschön.
Wir fangen doch jetzt nicht in der letzten Folge mit Regeln an. Also der große Plan ist, wir gucken, was passiert.
Um die Frage zu beantworten, ist Markus Söder der Politiker der Zukunft? Hoffentlich nicht. Anscheinend ist er einer der Politiker der Gegenwart, aber für die Zukunft wünsche ich mir schon was anderes.
Also ich bin nicht bereit, mir meinen Glauben an die Menschen nehmen zu lassen, dadurch, dass Leute blöde Wahlentscheidungen treffen und auch nicht dadurch, dass ein paar von denen mir Hassnachrichten schreiben.
Ich stelle mir wirklich bildlich vor, wie unser Bundespräsident Habe Kerkeling, vielleicht ja in Gestalt von Horst Schlemmer, den amerikanischen Präsidenten begrüßt. That's the line. Weißt du Bescheid.
Extra 3. Bosettis Woche.
Und jetzt ist Schluss! Diese WM hat gerade erst begonnen und trotzdem hat sie schon ihre erste große Sensation.
Genau, jetzt ist Schluss. Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und da ich beschlossen habe, mit diesem Podcast aufzuhören, möchte ich heute noch alle aktuellen Probleme lösen. Und das tue ich mit einem so großartigen Gast, dass ich am liebsten seinen Namen schon verraten würde. Aber ich will vorher noch kurz auf das Ende dieses Podcasts eingehen, damit es da keine Missverständnisse oder Gerüchte gibt. Nein, der NDR hat mich nicht rausgeschmissen. Nein, ich höre nicht auf, weil ich den NDR hasse. Im Gegenteil, ich liebe diesen Podcast und alle Menschen, die mit ihm verbunden sind. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Raum für die ja gar nicht mal so wenigen anderen Dinge, die ich noch so tue. Dieser Podcast endet also, wir nennen es Pause auf unbestimmte Zeit. Denn who knows, was die Zukunft bringt. Und ihr könnt jetzt verschiedene Dinge tun. Am besten tut ihr sogar all diese Dinge. Erstens, ihr könnt weiterhin Extra 3 gucken, weil Extra 3 toll ist und weil ich da auch weiterhin regelmäßig auftrete. Zweitens, ihr könnt diesen Podcast-Feed abonniert lassen, denn sinnvollerweise will der NDR ihn mit all euch AbonnentInnen nicht verfallen lassen, sondern wird ihn in Zukunft mit anderen Projekten weiter bespielen. Und drittens könnt ihr natürlich sehr gerne weiterhin Bosetti will reden und Bosetti Late Night gucken, denn damit geht es nach dem Sommer ganz normal weiter. Und viertens, könnt ihr jetzt mit dieser Folge den Podcast-Abschied feiern mit mir und mit diesem Mann.
Sind Sie nicht Bodo Wartke? Schön, dass man Sie hier mal trifft. Könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ich sag,
haben Sie mal einen Stift?
Wenn man nicht in eine Schublade stecken will, braucht man eine Kommode.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt.
Ich erkläre dir, wie alles funktioniert. Ich erkläre dir jedes technische Gerät. Ich erkläre dir, wie man sich als Frau emanzipiert. Ich erkläre dir, wie es dir geht. Ich erkläre dir den Mond, ich erkläre dir das Meer. Ich erkläre dir sogar deinen Beruf. Ich erkläre dir, wieso der liebe Gott zuerst den Mann und dann die Frau erschuf.
Ja, es wird Zeit für Selbstermächtigung. Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Nur machen wir jetzt eine Demo. Und zwar für die Abschaffung der Demokratie.
Bodo Wartke ist heute da. Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Na, wie fühlt sich das so an?
Ah ja, es ist, ich finde es immer so ein bisschen cringe, mir selber zu lauschen, obwohl das ja all die Sachen sind, die ich selber geschrieben habe. Aber es ist schon irgendwie komisch. Also in dem Moment, wo ich selber singe, lausche ich mir ja auch. Aber in dem Moment, wo ich halt eine Aufnahme von mir höre, denke ich oft so, das würde ich heute wahrscheinlich anders machen oder hätte ich irgendwie besser hingekriegt. Wobei der Ausschnitt von gerade eben, das sind alles Sachen, hinter die ich nur einen Haken setzen kann. Die sind ja auch recht jung.
Ja, ich kann dir auch mit relativ großer Sicherheit sagen, dass du mit diesem Cringe-Gefühl relativ alleine bist. Es tut mir leid, aber du bist ganz alleine mit dem Gefühl. Ich hätte jetzt auch, also ich finde es auch voll schön, dass wir jetzt miteinander reden, aber ich hätte jetzt auch einfach eine Stunde noch zuhören können, wie du singst, verdammt nochmal. Du könntest ja diesen Podcast singend bestreiten. Was hältst du davon? Reimend
ja,
und singend.
Gerne. Hast du ein Klavier hier?
Ja, ich hatte erwartet, dass du vorbereitet kommst.
Naja, also da, so Reime, ich bastel da ja lang dran. Ich feile und poliere ja wirklich, ja, bis die so sind, dass ich die cool finde und kann das nicht so aus der Lameng. Also ich bewundere all die Menschen, die so, na, also Freestyle rappen können oder eben auch Kolleginnen und Kollegen, die echt so aus der Hüfte schießen. Und ich denke halt bei jedem Reim so, da würde ich gerne nochmal bei, das geht bestimmt noch besser.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast es gerade gehört, das ist die letzte Folge. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt müssen wir uns ganz viel Mühe geben. Oh mein Gott. Ja, ja es ist schade. Bist du gut im Aufhören eigentlich?
Nein, überhaupt nicht. Also ich struggle mit denselben Dingen. So Nein sagen, total schwierig. Also es gibt mehr Sachen, auf die ich Bock habe, als Zeit, sie auch alle unter einen Hut zu kriegen. Und daran scheitere ich jedes Mal. Und blöd ist halt, wenn du dich so überanstrengst, dass du dann einfach nicht mehr die Kraft hast, die Sachen aber ordentlich und richtig zu machen. Also ne, deswegen Respekt vor der Entscheidung zu sagen, so, hier Schluss, ich höre jetzt auf mit einer Sache, die ich gerne mag, zugunsten der anderen Dinge, die ich auch gerne mag. So, und man, es gibt ja außer dem Beruf ja auch noch das richtige Leben und die Familie und all die Dinge, die man ja sonst gerne noch machen möchte.
Ja, ja, genau. Ich bin auch tatsächlich sehr stolz auf mich. Es ist so, jetzt gerade letzte Folge, ich bin ganz wehmütig. Wir waren heute Morgen schon in den Mails, die wir uns so redaktionell hin und her geschrieben haben, auch schon ganz wehmütig. Das ist vielleicht jetzt in diesem Moment gerade das vorherrschende Gefühl, aber insgesamt bin ich auch sehr stolz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein erwachsener Mensch, der sein Leben im Griff hat. Das Gefühl habe ich ganz selten. Das ist ganz schön eigentlich. Weißt du? Naja.
Ja, man hat so selten das Gefühl, erwachsen zu sein, obwohl man es ja eigentlich schon lange ist. Ne? Also so geht mir das. So, ich denke immer so, wann werde ich denn erwachsen?
Ja, ja, das steht irgendwo ganz unten auf der To-Do-Liste, ne? Dass man dieses Erwachsenwerden, das wollte man noch. Ja, ja. Ich habe mir tatsächlich gedacht, ich habe es ja eben schon ein bisschen angekündigt, wir könnten ja jetzt in dieser Folge, in dieser Abschlussfolge einfach nochmal alles besprechen, was jetzt zu besprechen ist, damit wir nicht mit dem,
das große Ganze,
mit dem Gefühl aus diesem Podcast gehen, dass da jetzt noch was übrig ist. Ne? Und deswegen machen wir einfach, soweit wir kommen, habe ich mir gedacht.
Ja, es ist mir jedenfalls eine sehr, sehr große Ehre, dass ich der Gast in deiner letzten Podcast-Folge sein darf. Dankeschön.
Ja, ich freue mich sehr, dass du das mit mir feierst. Und ich dachte, wir machen heute das hier.
Speed Dating.
Wir machen ein Themen-Speed Dating. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht und ehrlich gesagt hat das noch nie geklappt, weil ich bin eigentlich immer schuld, meist doch irgendwo hängen bleibe. Aber ich meine, hey, wir können es ja versuchen. Vielleicht bleiben wir hängen, vielleicht auch nicht. Weil wenn wir nicht hängen bleiben, sind wir super schnell durch. Dann können wir in die Sonne gehen. Und wenn wir hängen bleiben, dann ist auch schön. Also, so.
Ja, gibt es denn irgendwie ein Zeitlimit, also pro Thema?
Nö.
So nicht länger als 10 Sekunden?
Nein, nö, ach, keine Ahnung, weil wir fangen doch jetzt nicht in der letzten Folge mit Regeln an. Keine Ahnung, wir gucken, was passiert. Also der große Plan ist, wir gucken, was passiert. Das ist, finde ich, mal gucken, was kommt, ist ja eine grundsätzlich ganz gute Lebenseinstellung. Weil das die einzige ist, die funktioniert. Und ich finde, die könnten.
Es kommt ja eh, wie es kommt, ne? Ja.
Ja, ja, genau. Erstes Thema, direkt so ein dramatisches erstes Thema. Donald Trump hatte Geburtstag und das klang traurigerweise so.
Welcome to UFC Freedom 250. Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.
And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America?
Oh Gott.
Es hat mir zu denken gegeben. Das war Josh Hokin, einer dieser Käfigkämpfer. Du bist ja sicherlich kein armer Mann, aber wenn du jetzt so reich und mächtig wärst wie Donald Trump, wenn du dir alles wünschen könntest auf der Welt, wie weit oben stünde dann der Wunsch, auf meiner Geburtstagsparty soll Michelle Obama zum Mann erklärt werden? Wo wäre das so auf einer Liste von 10 Wünschen?
Das würde nicht mal auftauchen. Also was für ein Bullshit, meine Güte. Also ich denke mal so, Mann, man könnte ja so viel Gutes tun mit viel Geld. Man kann ja auch mit wenig Geld schon Gutes tun. Warum passiert es nicht? So, also na gerade. Warum, also die Leute, die viel Geld haben, warum machen die das nicht oder eben so selten?
Ja, ich bin auch sehr schnell in Gedanken angelangt bei der Frage, was würdest du machen mit diesem ganzen Geld? Ne? Und man sieht ja schon so eine gewisse, also den meisten sehr, sehr, sehr reichen Menschen geht's ja gar nicht immer so gut psychisch, hat man das Gefühl, ne?
Ja, wenn
man
komisch.
So, weil die so,
obwohl die so viel Geld haben.
Ja, oder weil sie so viel Geld haben, weil, also es wäre ja, wenn Reichtum begrenzt wäre, das wäre, glaube ich, auch psychologisch gar nicht so schlecht, weil ja auch die Grenzen des, also es gibt ja auch Grenzen in dem, was du Sinnvolles damit anfangen kannst. Also dann setzt du dich halt in deinen Privatjet und fliegst von deiner einen Insel zu deiner anderen Insel und dann wieder von der anderen Insel zur einen Insel. Das muss sich doch wahnsinnig sinnlos anfühlen irgendwo. Weißt du, was ich überlege? Ich glaube, ich habe größeres Verständnis für die reichen Leute, die ihre Macht missbrauchen. Also so die Peter Thiels und Elon Musks, die dann wirklich, und ich meine, Donald Trump fällt darunter natürlich letztlich auch, die ihr Geld und die damit einhergehende Macht dazu missbrauchen, die Welt so umzubauen, wie sie ihnen gefällt. Also sie tun das zwar auf eine ganz schreckliche Art und Weise und ich bin natürlich total dagegen, aber irgendwie kann ich zumindest, haben die sowas vor.
Es ist dann wenigstens nicht so langweilig, ne? Das ist so, genau. Taugt für den nächsten James-Bond-Film.
Es ist zumindest ein Ziel, das sie vor Augen haben. Ich glaube, diese Ziellosigkeit, wenn man so reich ist, die muss doch total zermürbend sein, die armen, reichen Menschen.
Ja, das glaube ich auch.
Ich habe Mitleid. Okay, nächstes Thema. Fußball-WM.
Ja, auch schon.
Yay.
Ja.
Ja, aber da gibt's ja keine zwei Meinungen. Das ist ja der einfache Ticketpreis. Das ist einfach zu viel, das ist zu teuer. Aber man kann es leider nicht mehr ändern jetzt.
Nee, man kann es leider nicht mehr ändern jetzt.
Ja, da kann man ja gar nichts machen. Da könnten doch die reichen Leute, weißt du, auf dem Weg von der einen Insel zur anderen mal kurz Zwischenstopp. Ich gucke mir hier ein Fußballspiel an.
Ja.
So, um das Dasein ein bisschen mit Sinn zu füllen.
Genau, das würde das eine
zumindest
Problem.
Zumindest für 90 Minuten.
Das eine Problem würde das andere lösen. Ja, die Resignation von Rudi Völler, die war schon sehr schön. Fußball-WM in den USA, die Tickets kosten, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro. Was sagst du, gucken oder ignorieren?
Ja, Tausende. Also zum Teil, das ist ja wirklich so. Also,
Tausende inzwischen, oh Gott.
Ja, ja, soweit ich weiß. Ne? Also Kapitalismus im Endstadium. Und ich denke mir dann, es muss ja irgendjemanden geben, der das bezahlt, so, also sonst würde das ja nicht funktionieren.
Ja, es gibt ja auch Menschen, denen es so wichtig ist, dass sie jahrelang darauf sparen. Ne? Also es gibt ja Menschen, denen das einfach sehr, sehr wichtig ist.
Und die das Geld aber eigentlich nicht hätten. So,
genau.
Und dann aber gezwungen werden, halt das auszugeben. Ja, also das ist ja wie mit den Mieten.
Naja, also Fußball gucken ist, ich will jetzt keine Fußballfans gegen mich aufbringen, aber ich würde mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, vielleicht ist Fußball gucken ganz, ganz kleines bisschen weniger überlebenswichtig als Wohnen, aber kommt ganz nah dran, ganz nah.
Gut ist, wenn beides zusammenkommt, ja, wenn man an einem Ort wohnt, wo man gut Fußball gucken kann.
Ja, guckst du WM, bist du überhaupt Fußballfan?
Ja, also bisher habe ich mich immer sagen hören, ich bin alle 4 Jahre Fußballfan oder auch mal alle 2. Europameisterschaft ist ja auch interessant. Sonst interessiert mich das so gar nicht. Und ich finde auch Fußball häufig schwierig oder so Begleiterscheinungen. So, also Fußballfans im Regionalexpress. So, also finde ich immer so ein bisschen unangenehm. So, hat wahrscheinlich auch was mit dem Alkohol zu tun, den die da so drin haben. Aber ja, also sonst verfolge ich Fußball so überhaupt nicht. Und bei der WM packt es mich dann irgendwann doch, weil ich das Spiel an sich ja schon toll finde. Also das ist einfach, das kann ja ein 90-minütiger Krimi sein oder also super langweilig und man weiß es eben vorher nicht, aber irgendwann ist es einfach so geil. Also vor allem, wenn es richtig gut gespielt wird, also wenn das Team einfach irrsinnig gut miteinander spielt, das macht ja richtig Spaß. Oder eben, wenn solche Momente passieren, wie jetzt in dem Spiel der Kapverden gegen Spanien, dass einfach dieser Torwart jeden verdammten Ball hält. So, also einfach, was für ein Held, der Typ. So, also wie krass ist das? Und da finde ich eben diesen Spielfluss auch viel schöner als, also da, wo die WM stattfindet, in Amerika können ja viele mit Soccer einfach nicht so viel anfangen, weil die denken, ja, ist ja voll öde, da fallen ja nur ganz wenige Tore. Ist ja ganz anders als bei unserem Fußball. Aber American Football wird ja ständig unterbrochen und ist für Europäer auch schwer zu verstehen, finde ich. Was machen die da? Wie sind die Regeln? Oder beim Baseball genauso, was machen die denn da? So, hä?
Ey, so, und da Baseball. Ist einfach.
Nichts dagegen, aber es ist ein tolles Spiel, super Spiel, aber wenn du musst halt wissen, wie das geht. So, und einfach nur vom Zugucken erschließt sich das erstmal nicht, finde ich. So, und das ist natürlich beim Soccer, Fußball anders. Also da verstehst du ja klar, die Runde muss ins Eckige, völlig logisch. So. Und also einen Sohn zu haben, mit dem man das zusammenteilen kann, ist schon auch einfach super. Das erste Deutschlandspiel habe ich tatsächlich verpasst, weil ich auf DJ Bobo Konzert war. Ich wurde eingeladen und es
das
war
ist
super.
Ja, mal eine originelle Ausrede.
Ja, er heißt fast wie ich und macht völlig andere Sachen, aber die macht er richtig gut. Das war also wirklich glänzendes Entertainment. Ich dachte, Alter, also der ist wirklich total, also alle, die da auf der Bühne sind, sind beseelt von dem, was sie tun und das merkst du. Und im Idealfall ja. ist beim Fußball ganz genauso.
Das ist schön, weil ich weiß nicht, wie viele Leute du oder wie viele Sympathien du verloren hast, als du gesagt hast, Fußball weiß ich nicht, ne, so insgesamt. Und dann die restlichen hast du dann noch bei DJ Bobo. Ich weiß nicht, es geht um Spiel. Weißt du?
Er findet Fußball doof und DJ Bobo gut.
Und damit endet der Podcast heute frühzeitig. Wirklich, ich kann das nicht weiter mittragen. Genau. Ich finde, also ich bin kein Fußballfan, ich kenne mich nicht aus mit Fußball. Ich finde Fußball aber grundsätzlich cool, sowohl den Sport als auch das Drumherum, aber manchmal eben nur theoretisch. Also ich finde dieses Gemeinschaftsgefühl und so, das finde ich alles total cool. Und dass Leute Spaß haben. Ich mag ja, wenn Leute Spaß haben und wenn Leute zusammen Spaß haben. Was mich nervt, ist dieses Gegeneinander. Und klar, ich meine, Gruppen von Betrunkenen sind, wenn man nicht dazugehört, meistens nervig und so. Und das gibt es alles und das finde ich auch nicht. Ich bin tatsächlich kein Riesenfan davon, dass so Nationen gegeneinander antreten in diesen Zeiten des erstarkenden Faschismus. Das habe ich mal, ich habe es mal gewagt. Ich glaube, es war bei der EM vor 2 Jahren, da habe ich gesagt, so, ach Leute, ist das jetzt wirklich der Moment, dass wir ganz viele Deutschlandflaggen schwenken sollten? Da waren ganz viele Leute ganz, ganz sauer, weil sie meinten, ich müsste doch den Unterschied erkennen. Ich erkenne den Unterschied. Ich bin mir halt nicht sicher, ob alle anderen den Unterschied erkennen. Aber das ist eine Debatte für sich. Das hat ja sozusagen mit der Sportart erstmal gar nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass es hierzulande nun mal so groß ist und dann es Nationen gegeneinander sind und Leute das ja zum Teil dann auch so ein bisschen ernst nehmen. So. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich alles cool. Was ich total abgefahren finde, ist, wenn es Leuten so unglaublich wichtig ist, also es ist ja ein Hobby für Menschen, ne? Und Hobbys sind Menschen nun mal unterschiedlich wichtig. Einigen sind sie sehr wichtig, das heißt, ich kann das schon nachvollziehen. Aber es gibt ja Menschen, die wirklich, ich kenne auch Menschen, die so ihrem Verein hinterherreisen und die sich Urlaub dafür nehmen und zum Teil ihre Kinder mitnehmen. Und das kann ja auch toll sein, ne? Aber so richtig ihr Leben danach so ausrichten. Und das ist mir sehr fremd. Ich will das aber nicht verurteilen. Also ich mache mich darüber nicht lustig und ich habe da nichts gegen. Aber ich guck mir das so an und denke, krass, das machen Menschen also. Weißt du, das finde ich irgendwie abgefahren.
Ja, also es gibt ja auch vermutlich Leute, die bei jedem Konzert von DJ Bobo auf dessen Tour mit dabei sind. Es gibt auch Leute, die öfter zu meinen Konzerten kommen. Also wo ich mich auch frage, Alter, ey, wo habt ihr die Zeit her? Aber gleichzeitig auch bewundere, dass die für eine Sache so brennen. Also dass die sie so gut finden, dass sie eben ihre Zeit auch dafür opfern, will ich gar nicht sagen, sondern gerne hergeben, um da Teil von zu sein und dabei zu sein. Das ist ja schön. Also die Leidenschaft für etwas aufzubringen. Ich finde halt immer schwierig, wenn das in Abgrenzung zu was anderem passiert. Also jetzt wie beim Fußball, wir finden diesen Verein gut, deswegen müssen wir den anderen Verein ganz, ganz doof finden. Und ich denke mir, ey, also wenn die gut spielen, also die Schönheit des Sports, das ist doch, also das kann man ja feiern, auch wenn es ein anderer Verein besser kann als der eigene. So. Mhm. Und das finde ich dann eben immer schwierig, dass so, ja, also man wen anders blöd finden muss.
Das stimmt, das stimmt. Da kann ich sehr mitgehen. Euch Menschen, die ihr gerade zuhört, wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir jetzt noch gar nicht so richtig, wir haben jetzt gar nicht groß über die FIFA geschimpft, wir haben jetzt gar nicht groß über den Kommerz geschimpft, aber das ist gar nicht schlimm, denn dafür gibt es einen eigenen Podcast und wenn ihr mehr über die WM, vor allem die FIFA erfahren wollt, dann kann ich euch diesen Podcast sehr empfehlen.
Please welcome football's number one fan, the FIFA president Gianni Infantino.
Gianni Infantino ist der mächtigste Mann im Weltfußball.
Today I feel Qatari. Today I feel gay.
Seit 2016 ist er Präsident der FIFA.
FIFA is the official happiness provider to humanity.
Aber Infantino ist mehr als ein einfacher Fußballfunktionär. Er trinkt Sekt mit Putin, verteidigt Katar und gibt Donald Trump einen selbst ausgedachten Friedenspreis.
Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, Mr. Donald J. Trump.
Das ist ziemlich absurd. Und trotzdem ist Infantino so mächtig wie kein FIFA-Präsident vor ihm. Wie konnte das passieren? Darum geht es in Behind the Games, Gianni Infantino. Ich bin Matthias Friebe und zusammen mit meinen Kollegen habe ich monatelang zu Gianni Infantino recherchiert. Wir nehmen euch mit in die USA und nach Saudi-Arabien, da wo die FIFA das große Geld macht.
I don't mind for it to be recorded, but I would like this meeting to be absolutely confidential between us.
Wir hören geheime Mitschnitte aus FIFA-Sitzungen und haben mit Insidern über das System Infantino gesprochen. Dank dieser Gespräche können wir euch zeigen, was hinter den Kulissen des Weltfußballs passiert und wer der Mensch ist, der den Fußball beherrscht.
Es ist nicht der Titel, der zählt, sondern die Macht, die er dir gibt. Und was nützt dir die Macht, wenn du sie nicht missbrauchst?
Behind the Games, Gianni Infantino, ist ein Deutschlandfunk-Podcast. Die 5 Folgen könnt ihr in der Deutschlandfunk-App hören.
Kommen wir zu einem sympathischeren Mann. Das stimmt sogar im Vergleich. Markus Söder.
Ich trete auch in Berlin anders auf. Muss keiner gut finden, aber ich sage es nur, was ich für richtig halte. Und deswegen sage ich hier auch ich habe in der Vergangenheit auch hier und gegenüber anderen deutliche Worte gewählt, aber ich werde künftig noch stärker darauf achten und versuchen, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen ist. So sehr wir unterschiedlicher Meinung sind, jetzt hören Sie halt einmal zu, wenn es halt einmal zu, wenn es auch für Sie relevant ist.
Ich finde das sehr schön, wer so schon im Satz nach der Ankündigung seinen Vorsatz über Bord wirft.
Ja.
In der CSU wird Kritik an Markus Söder laut. Jetzt hat er einen 10-Punkte-Plan. Ja, absurd, ne? Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Er hat einen 10-Punkte-Plan vorgestellt, der zumindest den Eindruck von mehr Mitbestimmung erwecken soll. Nun die Frage, ist Markus Söder der Politikertyp der Zukunft?
Er passt zumindest gerade ganz gut ins Bild, wenn man sich andere PolitikerInnen anguckt. Ja, wobei hier würde ich eher die männliche Form wählen. Ja, man wundert sich. Also Marc-Uwe Kling hat ja eine ganz tolle Rede gehalten, wie so oft. In dem Fall war es eine Laudatio auf den Bayerischen Kabarettpreis, als der mir verliehen wurde, in der er mich mit Markus Söder verglich.
Und oha,
es
wie
geht
nett
im
von
Wesentlichen
ihm.
Ja, das kann ich sehr, es ist unfassbar lustig. Also kann ich sehr empfehlen, man möge sich das gerne nochmal anschauen und zu Gemüte führen, ist auf YouTube zu finden zum Beispiel. Und also man fragt sich halt, wie kann denn das sein, wie bei so vielen Leuten, ne? Wie auch bei Infantino, wie bei Trump. Also wenn es halt auch so unverhohlen korrupt ist oder auch einfach unverhohlen nicht stimmt, was da gesagt wird. Also wenn ja, Hü und Hot und A und B einfach so krass auseinanderklaffen. So, und selbst die Leute, die halt auf andere Politiker schimpfen und denen das immer unterstellen, dass sie bei diesen dann nicht sehen, da ist es ja ganz genau so, dass wir wollten ja eigentlich den Swamp austrocknen und jetzt ist er da. Und zwar noch krasser als je zuvor, beziehungsweise vorher war er wahrscheinlich gar nicht da, sondern wurde nur unterstellt und jetzt ist er aber da. Egal. Um die Frage zu beantworten, ist Markus Söder der Politiker der Zukunft? Hoffentlich nicht. So, also anscheinend ist er einer der Politiker der Gegenwart, aber für die Zukunft wünsche ich mir schon was anderes. Nichts gegen ihn persönlich, aber ja, wenn ich so höre, was Habeck so sagt, auch in letzter Zeit, denke ich so, ach ja, es wäre so schön gewesen.
Ja. Ich glaube auch, also ich bin so ein bisschen unschlüssig, wie lernfähig wir als Gesellschaft sind. Ich glaube schon, dass wir lernfähig sind und ich glaube, dass wir auch ganz dringend daran glauben müssen, weil wofür machen wir den Quatsch sonst? Also, ne, wenn wir sozusagen wenn wir verzweifeln an dem Gedanken, dass Leute solche Leute wählen, also Populisten und Populistinnen wählen, dann geben wir ja irgendwann die Menschen auf und sagen, ja, ach, ihr seid alle so blöd und ihr kümmert euch nicht und ihr lasst euch einlullen und man gibt sie auf sozusagen. Und man darf und will ja in einer Demokratie nicht die Menschen aufgeben. Das heißt, ich möchte ganz doll daran glauben, dass Leute lernfähig sind und Menschen wie Markus Söder vielleicht nicht die Politiker der Zukunft sind. Ich will aber nicht, also ich will Markus Söder gar nicht seine Zukunft verwehren. Ich habe es wiederholt schon gesagt, aber ich sage es so oft, bis es passiert. Mein großer Wunsch für Markus Söder wäre, dass er ein sehr erfolgreicher, also ich wünsche ihm ja alles Gute, ein sehr erfolgreicher Comedian wird, weil ich glaube, er kann das.
Er kann Pointen
setzen. Ja. Ist er ja schon, genau. Also er müsste ja gar nicht so viel ändern. Er könnte weiterhin in Bierzelten auftreten und die Leute würden ihm zujubeln und lachen. Es wäre alles genauso. Er hätte nur keine politische Macht mehr. Das heißt, alle wären happy. Er ist auch
ein guter Food-Influencer. Muss man mal anerkennen.
Auch das. So. Also, ja. Und dann würde er auch nicht mehr dafür kritisiert werden aus seiner Partei, weil er einfach in dieser Partei keine Rolle mehr spielen würde. Ne? Also dann würden alle sagen, hey, ich esse jetzt Würstchen, weil Markus das gesagt hat. Können Sie ja dann machen, ne? Also ich fände einfach
er
so einen anderen
ein
Berufsweg.
Ist ein Würstchen oder er isst ein Würstchen? Das mit zweitem S oder nur mit einem? Das ist an dieser Stelle, glaube ich,
nein, ich würde ihn ja nicht beleidigen wollen.
Nein, ne? Er isst ein Würstchen mit Doppel-S, selbstverständlich.
Natürlich. Genau. Also ich finde, man muss ihm gar nichts Schlechtes wünschen, also das hast du ja auch gar nicht gemacht, ne? Man muss ihm gar nichts Schlechtes wünschen, man kann ihm eine rosige und großartige Zukunft wünschen und sich selbst, uns allen, aber vielleicht doch eine Zukunft wünschen, in der Menschen mit diesen Eigenschaften nicht in der Politik belohnt werden. Ich glaube, das ist sowas, ne? Also Menschen, die so dominant und sehr machtwillig sind und mit der Realität so, sagen wir mal, eher so eine lose Freundschaft haben, dass die in der Politik nicht belohnt werden. Das wäre doch mein Ziel. Situationship, genau, it's complicated. Aber es ist noch nicht mal complicated. Ich glaube, Markus Söder würde gar nicht so innig sich mit der Realität verbinden, dass er es kompliziert lassen würde. Ne? Er würde eher sagen, so, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend. Nee, komm, jetzt mache ich nochmal einen Ausflug zur.
Er würde die Realität irgendwann ghosten.
Er würde, genau, die arme Realität.
Ja, ich bin aber auch ganz zuversichtlich, ehrlich gesagt. So, also wenn man mal so auf die gesamte Menschheitsgeschichte schaut, uns gibt's ja noch. Und wir standen vor diversen existenziellen Katastrophen und dachten, oh Gott, jetzt geht die Welt unter und mit uns ist das hier vorbei. Und wir sind immer noch da. Und es gibt ja auch schon andere politisch auffällige Personen, die von der Geschichte überwunden wurden. So, also ich glaube, dass das Gute letztendlich überdauern wird. Da glaube ich wirklich dran.
Ja,
also, und dass
schön.
Wir das auch irgendwann schnallen. Also, das ist ja wie so ein Pendel. So. Also, ich kann auch verstehen, wenn Leute auf gewisse Sachen keinen Bock mehr haben, so auf progressive Ideen, das ist uns jetzt irgendwie zu viel. So, und dann wieder so ein bisschen Richtung ins Konservative pendeln und dann so merken, ja, aber auch jetzt auch nicht alles geil. So. Also, das ist ja keine geradlinige Bewegung, sondern ja, ich vergleiche das am ehesten mit so einer Pendelbewegung. Aber dass wir irgendwann auch auf den Trichter kommen und merken, vielleicht ist jetzt doch mit der Atomkraft das nicht so eine geile Idee. Vor allem, wo es ja wirklich preiswertere Alternativen gibt. Mhm. Und ich spreche nicht von fossilen Brennstoffen.
Überraschenderweise nicht, nee. Ich finde ganz schön, wie du sagst, ja, aber auch wenn man mal aufs große Ganze guckt, uns gibt es ja noch. Das ist doch ein tolles, das wäre auch in so ganz zermürbenden, fast zum Beziehungsende führenden Beziehungsstreits immer mal so ein schöner Satz. Ja, aber guck mal, wenn man aufs große Ganze guckt, uns gibt's ja noch. Das ist schön, das ist ein schön friedlicher Satz, der gefällt mir sehr gut.
Ja, und auch in Beziehungen, man hat ja vielleicht auch was gemeinsam geschaffen, zum Beispiel eine Familie, Kinder, so. Und also selbst wenn man sich selbst uneins ist, möchte man doch, dass das irgendwie weitergeht, so. Und dass den Kindern gut geht. Also es gibt einen gemeinsamen Nenner, will ich damit sagen, auf den wir uns einigen können. Uns als Menschheit, so unterschiedlich wir sein mögen, bestimmte Sachen sind einfach für alle Leute gleich. Und sich darauf zu besinnen, ist, denke ich, kein Fehler.
Ich würde gerade fast sagen, du als Bundespräsident wärst gar nicht schlecht, aber es gibt
das
da jemanden.
Harpe Kerkeling machen.
Es gibt da jemand anderen, genau.
Die haben einen Willen, das durchzusetzen. Und wir müssen uns fragen, haben wir den gleichen Willen durchzusetzen, dass wir diese Demokratie, so wie wir sie kennen, dass wir die schützen und dass wir dafür eintreten?
Es gibt tatsächlich eine Petition, die fordert, dass Harpe Kerkeling Bundespräsident wird. Stand jetzt, Mittwoch muss man dazu sagen, bei uns ist gerade Aufzeichnung Mittwoch, der Podcast kommt ja erst in 2 Tagen raus, aber Stand jetzt Mittwoch knapp 120.000 Unterschriften. Hast du unterschrieben?
Ich habe noch nicht unterschrieben, aber ich halte es für eine gute Idee. Ja. Ich finde Abe Kerkeling super. So, und einfach Demokratie heißt, es gibt eben kein die da oben, sondern jeder von uns kann das machen, wenn er oder sie will. Das ist ja die Idee. So, ja. Und man muss das auch wollen und man muss sich dem stellen und das ist kein leichter Job. So, du stehst im Lichte der Öffentlichkeit, alle reden die ganze Zeit über dich, zerreißen sich das Maul, du kriegst einen Shitstorm nach dem anderen. So, du tauchst in Podcast-Sendungen auf, du wirst kabarettistisch elegant beleidigt.
Also, oh nein, ja, aber Moment, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken.
Im Idealfall nicht beleidigt, sondern aufs Korn genommen.
Ja, aber da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, weil wenn Habe Kerkeling das macht, dann müssen wir Habe Kerkeling beleidigen. Und ich glaube, das möchte ich gar nicht.
Kommt drauf an, was er macht und wie er es macht. So, ne?
Ja, das
also,
stimmt.
Also möchte er wahrscheinlich auch nicht sich der Kritik seiner Zunft aussetzen. So, aber ich finde das einfach total klasse, in einem Land zu leben, wo sowas allein schon möglich ist. So, dass jemand wie er Bundespräsident wird. Und er ist ja auch einfach mal super. Ich kenne ihn nicht persönlich. Kennst du ihn persönlich?
Nein, leider noch nicht. Könnten wir das bitte ändern?
Der Held meiner Kindheit.
Wir hätten hier zwei Anträge. Ich spreche jetzt mal für dich mit.
Ja.
Habe Kerkeling kennenzulernen. Wir möchten das bitte bald umgesetzt bekommen. Vielleicht bevor du Bundespräsident wirst, weil dann wird es ja noch schwieriger.
Ach, ich hätte auch mal Bock auf Schloss Bellevue. Da können wir doch mal mit ihm einen Kaffee trinken.
Na gut, dann danach. Eins nach dem anderen.
Erstmal die Idee, auf die Idee zu kommen, so dass er dem ja auch anscheinend offen gegenübersteht, wie er sich geäußert hat. Und also das, wofür er steht. Na, einfach die menschliche Wärme, die in all seinen Dingen zum Ausdruck kommt. So die Fähigkeit, über sich selbst und andere lachen zu können. Also mit Leichtigkeit aufs Leben zu blicken. Ich glaube, dass das gute Skills sind für einen Bundespräsidenten. So, also es ist eh schwer genug. Und was die Kunst ja nun schafft, ist eben einen anderen Blickwinkel einzunehmen, der in der Politik halt häufig nicht möglich ist. So, also mit Humor, mit Musik, Lyrik, Literatur, also all die Dinge, die uns zur Verfügung stehen. Der schwere Leichtigkeit zu verleihen. So, oder wie ich gerne mal sage, die Probleme nicht lösen zu können, aber immerhin dafür zu sorgen, dass sie sich gut reimen. So, oder halt die Scheiße in was Schönes verwandeln. Und ich stelle mir wirklich bildlich vor, wie unser Bundespräsident Habe Kerkeling, vielleicht ja in Gestalt von Horst Schlemmer, den amerikanischen Präsidenten begrüßt. Schätzelein, weißt du Bescheid? Ich glaube, das wäre richtig lustig, ja.
Allein das wäre es wert, ja, das stimmt. Ich finde auch, also ich meine, wir haben ihm ja auch gerade zumindest ein paar Sekunden zugehört, das reicht im Grunde schon, ne, um zu denken, ja doch, du solltest das unbedingt machen. Ich wäre also in unserem Sinne wäre ich dafür, ich weiß nicht, ob ich in seinem Sinne dafür wäre, du hast ja auch gerade schon angesprochen, es ist kein leichter Job, überhaupt in die Politik zu gehen.
Ja, ich habe wirklich Respekt vor jedem, der das tut, ja.
Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es tatsächlich ein fundamental anderer Beruf ist, als der, den ich fasse uns jetzt mal ganz unverschämt so ein bisschen zusammen, den wir haben. Ne? Also es ist schon, er ist dann sozusagen auf der Seite der Macht. Und das ist tatsächlich ein bisschen die gegenteilige Seite zu der Machtkritik. Und das sind dann wiederum wir. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Ne? Man kann da auch wieder, man kann ja auch wieder aussteigen, sobald man die Macht abgibt. Aber solange man da ist, wird man ja aus gutem Grund scharf beobachtet und wird in Podcasts, ich weiß nicht, ob beleidigt, ne, aber sagen wir mal.
Na, idealerweise nicht. Na, man sollte niemanden beleidigen.
Man sollte niemanden beleidigen, genau, aber wird in Podcasts hart analysiert, sagen wir mal.
Ja.
Das wäre dann schon richtig, ne? Das heißt, ich weiß nicht, ob ich ihm das wünsche, aber er ist ja ein erwachsener, mündiger Mann, er kann das ja selber entscheiden. Ich finde es gut. Würdest du es machen?
Nee, also genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. So, also unser Job ist einfach. Ne? Also die Warte, von der wir aus auf die Dinge blicken und blicken können, die ist bequem. Und wir haben das Publikum, wir haben unser Publikum. Und sobald du Politiker bist, sind alle dein Publikum. So, also und alle reden über dich, auch die doof finden, was du tust. Und klar, ich meine, bei uns ist das irgendwie auch so, also spätestens seit der Erfindung des Internets, aber wir zwingen ja niemanden, sich mit dem auseinanderzusetzen, was wir machen. Und ja, also einfach permanent im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen, auch wenn es gar nicht dein Wunsch ist, das ist schon hart. So, also, und einfach ständig gemessen und beurteilt zu werden. Also das muss man wirklich wollen.
Ja, also wir müssen keine Mehrheiten generieren und wir müssen keine Probleme lösen. Das sind zwei riesige Vorteile unseres Berufs gegenüber dem des Politikers oder der Politikerin. Zugleich haben wir halt eben auch, wir haben nicht keine Macht, niemand hat keine Macht, idealerweise in der Demokratie, aber dadurch, dass wir Öffentlichkeit haben, haben wir tatsächlich mehr Macht, das ist so, weil uns Menschen zuhören. Aber wir haben keine Handlungsmacht, ne, im Sinne von, wir können nicht sagen, ja, das ist scheiße, wir ändern das jetzt. Wir können nur sagen, das ist scheiße, wir fordern, dass sich das ändert. Das kann natürlich im Zweifelsfall auch deprimierend sein, ne? Also die Frage ist immer, wo man die größte Selbstwirksamkeit hat. Unsere Selbstwirksamkeit ist im Zweifelsfall Applaus, was auch ein bisschen trauriger Umstand ist. Aber
ja, naja, also ja, also Applaus in der Form dessen, was uns als Respekt gegenübergebracht wird. Aber im Idealfall bringen wir die Leichtigkeit in die Herzen und die Hirne der Menschen.
Ja, total, nee, klar. Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine jetzt so das, was wir dann anfassen können im Sinne von, ich mach was und dann passiert das sichtbar, unmittelbar. Das kann, wenn du jetzt in der Politik bist, sein, dass ein Gesetz, das du eingebracht hast, verabschiedet wird und sich das und das und das konkret ändert. Und bei uns ist es, also wir sagen was und dann applaudieren die Leute. Und dass das eine Wirkung entfaltet, die darüber hinausgeht, im besten Fall eine positive, das will ich doch hoffen, weil sonst, sonst würden wir diesen
Warum machen
Job
wir das
natürlich
sonst?
Nicht machen. Genau, ja, genau, warum machen wir das sonst? Nur für den Applaus, das wäre ja total schlimm.
Das ist ja auch nicht unmittelbar erfassbar, so nach dem Motto, nur weil ich jetzt dies und jenes auf der Bühne gesagt habe, ändert sich morgen die Welt.
Ja.
Also ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Aber einfach eine Idee zu promoten und eben künstlerisch zu promoten, das liegt in unserer Hand.
Das stimmt.
Eine gute Idee. Also im Guten wie im Schlechten, ne? Also es verbreiten sich Ideen ja solche. So. Und man kann sich entscheiden, welche Ideen man verbreiten möchte.
Ja. Und ich finde, eine Sache, die auch noch sehr für HP Kerkeling als Bundespräsident spricht, ist, er ist so, ich weiß nicht, wie man ihn nicht mögen könnte. Also ich bin ja so ein bisschen gegen die Köpfe in der Politik, aber ich bin zugleich, also im Sinne von gegen den Personenkult und so, bin zugleich aber auch nicht so naiv zu glauben, dass sich das tatsächlich jemals auflösen wird. Und es gibt bestimmt Menschen, die Habe Kerkeling nicht mögen, ne? Aber ich weiß nicht, wie die das machen. Das müssten Sie mir jetzt erklären.
Also er hat selber gesagt im Interview, seit er sich eben eindeutig gegen rechts positioniert, kriegt er halt krasse Shitstorms und Morddrohungen und so.
Ja. Ich hab auch Artikel darüber gelesen und in der Welt wurde so getitelt, seit er sich gegen rechts, in Anführungszeichen rechts, positioniert.
Ich auch dachte, in Anführungszeichen, ja.
Ja, das rechts war in Anführungszeichen. Ich dachte auch, liebe Welt, wie sehr kann eine Schlagzeile ein Statement sein? Du musst danach ja schon nichts mehr lesen, obwohl ich ja sehr dafür bin, normalerweise nicht nur die Schlagzeilen zu lesen, aber da habe ich auch gedacht, alles klar, ich weiß schon, ich habe schon verstanden, wie ihr das meint. Wir kommen zum nächsten Thema.
Ja.
Das entsteht nicht erst in Schule, sondern in Wahrheit ist es genau andersrum. Die Bildungsschere ist zu, wenn ein Kind auf die Welt kommt und sie öffnet sich dann bis zur Einschulung und dann wird sie nur noch unwesentlich geschlossen.
Das sagt Bildungsministerin Karin Prien. Der Bildungsbericht 2026 ist erschienen und er zeigt, dass die Bildungschancen eines Kindes eigentlich schon entschieden sind, wenn es in die Grundschule kommt. Und das, was sie sagt, stimmt
also
tatsächlich.
Also bevor die Schule anfängt, ne?
Krass. Genau, ja. Genau. Und ich glaube, es gibt ein bisschen ein Missverständnis unter vielen Menschen, die denken, ja, also die unterschiedlichen Bildungschancen bedeuten, dass es zu viel, also dass die Schule sozusagen oder das Bildungssystem Ungleichheit fördert. So ist es eigentlich gar nicht. Was Ungleichheit fördert, ist das Elternhaus. Und das Bildungssystem, das staatliche Bildungssystem verringert diese Ungleichheit. Es verringert die aber nicht genug. Das heißt, Kinder werden geboren und man denkt so, okay, sie haben erstmal
dieselben Chancen, aber dadurch, wie sie schon als kleine Kinder aufwachsen, kommen sie schon nicht mehr neutral in die Schule. Ne? Sie kommen irgendwie mit sehr, sehr ungleichen Chancen in die Schule, je nachdem, wie weit ihr Entwicklungsstand ist, was natürlich ganz viel damit zusammenhängt, was in ihrem Elternhaus passiert, ne? Was sie so als kleine Kinder erleben, wie sich um sie gekümmert wird, wird ihnen vorgelesen, gucken sie zu viel aufs Tablet, diese ganzen Dinge. Muss mich unterbrechen, wenn ich dir Sachen erzähle, die du schon längst weißt, ne? Aber dann vergrößert sich das innerhalb des Bildungssystems zum Teil auch durch vielleicht irgendwelche Vorurteile von Lehrkräften oder so, ne, die Kindern, die aus einem bildungsferneren Elternhaus kommen, nicht so viele Chancen einrechnen wie anderen. Aber ein ganz großer Faktor ist da auch wieder das Elternhaus und damit einhergehend, was die Kinder und später Jugendlichen sich selbst zutrauen. Also das geht so weit, dass wenn du jetzt Eltern hast, die gutes Geld verdienen und die Abi haben, du mit über 80%iger Wahrscheinlichkeit aufs Gymnasium kommst auch. Wenn die aber wenig Geld verdienen und kein Abi haben, dann liegt diese Wahrscheinlichkeit, dass du aufs Gymnasium kommst, nur noch bei 16,9%. Also ein Riesenunterschied. Und das hat ganz oft damit zu tun, gar nicht damit, dass irgendjemandem was Böses will, sondern mit dem, was sich Familien zutrauen. Ne? Dass irgendwie, ich wiederhole hier gerade ganz viel, was Aladdin Elmar Falani mir mal in meiner Sendung erzählt hat. Ne? Ich möchte da die Credits mal kurz angeben. Es ist nicht so, als wäre ich der Vollprofi. Aber ich wiederhole mal, weil ich das total spannend finde. Ganz viel hat damit zu tun, was sich die Eltern zutrauen und was die Eltern dir zutrauen. Ne? Also, dass die sagen, zum Beispiel, wenn sie jetzt auf einer Hauptschule waren, okay, du bist gut in der Schule, ja, dann geh doch mal, mach doch mal Realschule. Weil ihnen diese Welt des Gymnasiums dann halt auch so fremd ist und sie gar nicht wissen, ob sie dann da sozusagen dich angemessen begleiten können, solche Sachen. Ne? Und das trägt sich, das setzt sich fort bei den Kindern, auch später, wenn sie dann irgendwie entscheiden, vielleicht haben sie dann Abi und müssen sich entscheiden, studiere ich oder mache ich eine Ausbildung, machen die viel eher eine Ausbildung. Also viel mehr erstmal was Sicheres, danach kann man ja immer noch gucken.
Naja, ich meine, das haben mir meine Eltern auch gesagt, also indem sie mir davon abgeraten haben, Künstler zu werden, mach lieber was Sicheres, so werd kein Künstler.
Hast du was Sicheres? Also ich meine, mir ist schon klar, wie es ausgegangen ist. Ne? Ja, sonst jetzt nicht. Aber ich meine, hast du dich sozusagen breitschlagen lassen, erstmal eine, ich weiß nicht
was. Ich habe das zumindest probiert, ja. Ich habe angefangen, Physik zu studieren, weil ich dachte, das ist was Sicheres und was Vernünftiges. Das entsprach noch nicht mal meiner Leidenschaft. Meine Leidenschaft war zu Schulzeiten eher Mathe. Und ich dachte, Physik ist ja Naturerklären mit Mathe, also handfest und sinnvoll. Und habe dann aber gemerkt, dass was ich an Mathe toll finde, das findet im Physikstudium gar nicht statt. So, und mir kam dann auch relativ schnell ja die Künstlerkarriere dazwischen und somit ein willkommener Anlass, das Physikstudium bleiben zu lassen. Und später habe ich dann ja Musik auf Lehramt studiert und das auch ernsthaft und lange. Und das aber auch nicht abgeschlossen. Also und auch erst abgebrochen zu einem Zeitpunkt, als ich lange schon Künstler war, de facto. Und beides parallel auch nicht mehr ging, zu versuchen, auf Tour zu sein und gleichzeitig auch noch in die Uni zu gehen und zu studieren. So, aber eben der gut gemeinte Rat aus Sicht meiner Eltern hat halt weniger was über mich ausgesagt als über sie selbst. Also ich dachte natürlich zuerst, warum vertrauen mir meine Eltern nicht? Warum glauben die nicht an mich? So, warum raten die mir davon ab, das zu tun, was ich gerne machen möchte? Und zwar, nicht, weil sie nicht an mich geglaubt haben, sondern aus, also sie haben nicht für möglich gehalten, dass das geht. Sie haben nicht für möglich gehalten, dass das klappt. Dass etwas, was sie nicht kennen, das konnten die sich nicht vorstellen. Und haben mir halt das geraten, zu dem geraten, was sie gut kennen. So, also aus ihrer Bubble heraus. Und das sagte eben mehr über sie selbst aus als über mich. Und ich glaube, das ist überall so. Also das ist halt zutiefst menschlich und ganz egal, aus welcher Schicht man kommt, man empfiehlt seinen Kindern das, was man schon kennt, was man beurteilen kann, so wo man sich sicher fühlt. Und das, was vielleicht für einen selbst sogar auch das Richtige war, und das ist dann eben schwer zu realisieren, dass was für einen selber das Richtige war, ist vielleicht für mein Kind dann irgendwie doch nicht das Richtige. So, und als Kind die Charakterstärke zu haben, zu sagen, ich mache jetzt aber mal das, was ich für richtig halte und nicht, was meine Eltern mir sagen, das ist natürlich nicht so einfach. So, also man ist ja auch nicht nur Kind seiner Eltern, sondern seines gesamten Umfeldes. Und wenn dir dein Umfeld die ganze Zeit erzählt, du kannst das nicht, so Frauen, ne, wie an, also Frauen sind nicht gut in Naturwissenschaften, so, oder das Umfeld dich sogar versucht klein zu halten. Also wenn zum Beispiel das, ne, so Kinder, die aus Nicht-Akademiker-Familien kommen und dann als einzige, so als erste irgendwie eine Unilaufbahn einschlagen. So mein Opa zum Beispiel, also war der erste aus seiner Familie, der studiert hat, dann wurde dem gesagt, hältst du dich jetzt für was Besseres oder was? So, also ja. Das passiert dann eben auch, ne? Also dass sie dann nicht ermutigt werden, so ey ja geil, go for it, so let's go, lass es drauf ankommen, sondern die werden dann sogar von ihren Eltern gedeckelt.
Ja, und du musst dann ja auch selber das Selbstbewusstsein zu sagen, ja ich schaffe das aber,
ja,
was den Druck genau. Natürlich wahnsinnig erhöht, weil du weißt ja nicht, ob du das schaffst, ne? Also wenn dir deine Eltern sagen, weiß ich nicht, dann musst du ja total klar sagen, doch klar schaffe ich das, auf jeden Fall schaffe ich das. Und dann musst du es irgendwie auch schaffen.
Ja, damit sie nicht nachher sagen, siehste, hättest du mal auf deine Eltern gehört.
Also ich meine, bei dir ist es jetzt natürlich ein sehr ungewöhnliches Beispiel.
Oh, ich hatte harte Kämpfe.
Zwischen Physik studieren, aber es ist natürlich was, das ist ja nicht die Regel, dass jetzt irgendwie alle Künstlerinnen und Künstler werden wollen und stattdessen ein sozusagen sicheres Studium angeraten bekommen. Aber trotzdem ist der Mechanismus tatsächlich derselbe, interessanterweise. Und ich will aber nochmal betonen, es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie Ausbildungsberufe schlecht zu machen, im Gegenteil.
Nein.
Überhaupt gar nicht, aber das, was du, also es ist einfach ein Fakt, dass wenn du studierst, du mehr Geld verdienen wirst. Es gibt Ausnahmen, natürlich, so. Du kannst auch 2 Studien abbrechen und erfolgreicher Künstler werden, das kann auch passieren. Nur das ist eben nicht die Regel. Also in den meisten, es hat mit Machtverteilung in der Gesellschaft zu tun, ne? Das heißt, diejenigen, die wenig Macht haben, weil sie nicht studiert haben und die Berufe ergreifen konnten, die man halt nur mit einem Studium ergreifen kann, sprich in den meisten Fällen weniger Geld verdienen, die setzen das dann sozusagen fort. Und ich will auch nochmal betonen, das hat nichts mit Schuld zu tun, die sind nicht schuld daran, aber das scheint statistisch etwas zu sein, was passiert. Und so bleibt die Machtverteilung halt so, wie sie ist und im Zweifelsfall verstärkt sie sich noch. Und das ist ja was man kritisieren sollte, ohne dass man deswegen Ausbildungsberufe irgendwie schlecht macht oder sagt, hey, du musst studieren, um ein vollwertiger Mensch zu sein. Absolut nicht. Ne? Darum geht es gar nicht.
Ja, also die Frage ist ja auch, was macht dich glücklich? So, also, ne,
absolut,
viele
klar.
Ist ja Studieren auch einfach nicht das Richtige, so, weil ein Ausbildungsberuf sie viel glücklicher machen würde.
Ja, ja, aber da würde man ja normalerweise sagen, okay, das wird da müsste es eine zufällige Verteilung geben. Ja? Also in jeder Generation müsste es sozusagen, je nachdem, was Leute interessiert und was sie gut können und so, würde sich das ja statistisch ausgeglichen verteilen. Ne? Die machen das, die machen das, die machen das. Wenn man aber dann statistisch ganz eindeutig sieht, und es ist ja mehr als eindeutig, dass es vom Elternhaus abhängt, was für einen Bildungsweg man einschlägt, dann ist es ja keine zufällige Verteilung mehr. Dann müsste man das ja verändern, damit eben die Leute, die vielleicht ganz großartige Physiker oder Physikerinnen werden könnten, nicht dann aus Sicherheitsgründen in Anführungszeichen nur eine Ausbildung machen und sich das nicht zutrauen oder denen das nicht zugetraut wird. Ja.
Ja, und das zerreißt einem das Herz, ne? Also auch wenn man mit Leuten sprechen, die also vielleicht auch gut situiert sind und also ne, ein Schäfchen im Trockenen haben, aber eigentlich lieber was anderes machen würden und total drunter leiden, diesen Weg nicht gegangen zu sein oder die Chance nicht ergriffen zu haben, als sie sich vielleicht da bot. Und dann kann ich eben halt auch das sichere Einkommen, das hilft dann auch nicht. Also natürlich kein Fehler, das zu haben, so, aber ja, also ich führe häufig solche Gespräche mit Leuten, die mir sagen, ah, ich habe als Kind auch Klavier gespielt und dann irgendwann damit aufgehört und ich wünschte, ich würde das noch machen. Und ich sage dann immer, ey, fang wieder an. So, es ist auch nie zu spät, überhaupt mit irgendwas anzufangen.
Das stimmt. Auch wieder eine sehr gute Einstellung zum Leben allgemein. Ich habe noch ein Thema.
Ja, lass mich zu dem Thema noch einen letzten Satz sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, man kann ja nicht wissen, ob es klappt. Wichtig ist aber nicht, sich zu sagen, das klappt schon, ich mach das jetzt, sondern es drauf ankommen zu lassen, auch mit offenem Ausgang. So, also ich habe auch nicht für möglich gehalten, ich hatte nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich werde Künstler, pa, koste es, was es wolle, das klappt schon. Ich wusste nicht, ob das klappt. Ich habe das auch nicht für möglich gehalten, dass das klappt. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe Lieder geschrieben und die anderen Leuten vorgesungen, weil ich da Bock drauf hatte. Und auf einmal waren die bereit, dafür Eintritt zu bezahlen. So, ich habe das nicht geplant. Es hat sich ergeben. Und ich glaube, es ist leichter, sich zu sagen, ich lasse es mal drauf ankommen, ich probiere es mal aus, mal gucken, ob es klappt, vielleicht auch nicht und dann weiß ich Bescheid. Also zu sagen, es muss auf jeden Fall klappen, koste es, was es wolle.
Das stimmt. Ich habe auch nie damit angefangen mit dem Gedanken, dass das mein Beruf wird.
Nee.
Und dann war es plötzlich mein Beruf und ich dachte, huch. Aber das ist natürlich, ja, das ist natürlich sehr schön. Ich habe noch dieses eine letzte Thema.
Ja, wie schön auch, dass wir das machen können, ne? Auch, dass wir in einem Land leben, wo sowas ein Beruf sein kann.
Das stimmt, sowieso, ja. Apropos, wie schön, dass wir in diesem Land leben. Ich habe auf deiner Website gesehen, da steht ein Verweis auf die Prüfdemos. Für alle, die die Prüfdemos noch nicht kennen, die finden an jedem zweiten Samstag des Monats statt in den Landeshauptstädten. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie schon in allen Landeshauptstädten angekommen sind. Und diese Demos fordern alle Parteien, die als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden vom Verfassungsschutz, sollen geprüft werden vom Bundesverfassungsgericht. So. Das steht auf deiner Website. Bist du da aufgetreten?
Ich bin da aufgetreten, ja, im Mai.
Ah, okay. Wie war's? Wo warst du? In welcher Stadt?
In Berlin.
In Berlin. War das groß?
Im Monat vorher fand es am Brandenburger Tor statt und das konnte es im Mai nicht, weil zu dem Zeitpunkt mehrere Demos gleichzeitig stattfanden, auch für gute Dinge, sodass sich etliche Leute, glaube ich, entscheiden mussten, auf welche Demo gehen wir denn? Na, schwierig. So, deswegen waren bei der Demo im Mai nicht so viele Leute. Es fand in der Luisenstraße statt. Aber es war eine super gute Stimmung. So, ich habe da auch tolle Leute getroffen und wieder getroffen, auch welche, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. So, außer mir ist zum Beispiel auch ein ehemaliger Kommilitone von mir aufgetreten. Nicht aus dem Physikstudium, sondern aus dem Musikstudium. So, der inzwischen auch als Musikkabarettist auftritt. Und das war ein großes Hallo, den da wiederzusehen. Und ich hatte vorher, auch im Monat vorher, Christian Meyer, einen Kollegen, getroffen, der kam mir zufällig in Kreuzberg entgegen. So, hey, was machst du denn hier? Und er war mit seinem Astronautenanzug unterwegs. Wenn man Christian Meyer kennt, wundert man sich erstmal nicht, dass er mit dem Astronautenanzug Nein. durch Berlin läuft. So, völlig klar. Und er kam von einer Hochzeit, wie sich herausstellte. Und das war so ein Kostümfest. Und deswegen war er so gekleidet. Und war vorher auf der Prüfdemo und hat halt davon erzählt, wie toll das da war, weil man nämlich für etwas ist und nicht gegen etwas. Also es geht nicht um ein Verbot. Es geht nicht darum, ein Verbot zu fordern, sondern man ist für eine Prüfung. So einfach mal gucken, erst drauf ankommen, ne? Wieder mit offenem Ausgang, erst drauf ankommen lassen, einfach mal hingucken, wie ist es denn? Und das macht, scheint was zu machen mit den Leuten, sagte Christian. Also der Vibe ist einfach ein ganz anderer. Also nicht so, dagegen und ja scheiße, sondern hey, dafür. Und das, ja, das hat mich dann, also das war das Zünglein an der Waage, was mich überzeugt hat, zu sagen, okay, dann will ich das auch mal machen. So, ich habe ja irgendwie Lieder zum Thema, wo es auch genau darum geht, so nicht alles irgendwie doof zu finden, sondern sich eben eine Zukunft auszumalen. Wie kann es denn stattdessen sein? So, und das fand da halt auch sehr, sehr großen Anklang. Und deswegen habe ich es auch direkt an andere Kollegen schon weiterempfohlen, die mich gefragt haben, du warst da doch, wie ist denn das? Kannst du es empfehlen? Und ich habe gesagt, ja, ey, vollumfänglich, ist cool.
Ich bin ja, ich trete ja nicht auf Demos auf, aus Gründen. Also meine Herangehensweise ist, ich kann nicht Satirikerin und Aktivistin gleichzeitig sein. Das geht nicht, weil sich das beißt, weil ich nicht mitten im Getümmel sein kann und zugleich von draußen drauf gucken. Das handhaben andere Menschen aber anders und ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde es sogar gut, dass andere es anders machen, aber ich mache es so. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht zu diesen Demos hingehen und da auftreten. Ich finde die aber interessant, weil ich dieses Thema sehr, also ich finde es natürlich auch vor allen Dingen sehr wichtig, aber ich finde es auch interessant, wie argumentiert wird, ne? Also ich finde da durchaus die Gegenargumente gegen ein Verbotsverfahren der AfD, denn darum geht es ja momentan letztlich, finde ich durchaus nachvollziehbar, ne? Diese Befürchtungen, dass Leute sagen, ja, und wenn das Verfahren scheitert, dann inszenieren die sich als Opfer und überhaupt, die Leute gehen nicht weg und die Denkweise geht nicht weg und so. Weil das stimmt ja und die Gefahr ist ja da. Ich glaube nur erstens, dass sich die AfD sowieso immer als Opfer inszenieren wird. Das ist ja deren Taktik, ne? Also das ist ja, die kreieren ja absichtlich Situationen, in denen sie sich als Opfer inszenieren können, weil sie ohne gar nicht existieren können. Das heißt, ich glaube, wir sollten so ein bisschen weniger darauf schauen, was die AfD daraus machen könnte, weil sie werden sowieso immer das Schlechtestmögliche daraus machen. Ich habe gerade erstens gesagt, ich weiß aber nicht mehr, was zweitens sein sollte. Ich habe zwei Gedanken zu diesem AfD-Verbotsverfahren. So. Weil ich glaube, man sollte sich zwei Fragen stellen. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, ob man selber findet, dass das, was die AfD da tut, erlaubt sein sollte. Und zwar, genauso wie du sagst, unabhängig von einem möglichen Ausgang eines Verbotsverfahrens. Also unabhängig davon, ob man jetzt denkt, die wird dann verboten oder nicht. Ne? Also unabhängig von taktischen Erwägungen, sondern einfach nur sich selber legen, finde ich, dass das erlaubt sein sollte oder halte ich das für zu menschenfeindlich, zu gefährlich für unsere Demokratie? Und wenn man findet, dass das erlaubt sein sollte, muss man natürlich nicht weiter nachdenken. Wenn man aber findet, dass das verboten sein sollte, dann würde ich es sehen als einen Ausdruck des Vertrauens in unsere politischen Institutionen, in unsere demokratischen Institutionen, nämlich in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht, zu sagen, ja, dann lasst es sie doch prüfen. Und wir brauchen Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist eines der ersten Dinge und der fundamentalsten Dinge, die von der AfD angegriffen werden. Das heißt, wir könnten sagen, ja, lasst es sie doch prüfen, weil ich bin nicht kompetent und nicht befugt zu entscheiden, ob die AfD verboten werden soll. Du bist es auch nicht. Wir alle sind es nicht. Aus gutem Grund. Wir können das gar nicht. Und es ist gut, dass wir es nicht dürfen. Aber die sind befugt und die sind im besten Fall auch kompetent, das zu überprüfen. Das würde aber beinhalten, dass wenn die Leute vom Bundesverfassungsgericht dann sagen, nein, die AfD wird jetzt nicht verboten, dass wir dann nicht enttäuscht sind, sondern erleichtert. Weil wir sagen, ach guck mal, diese kompetenten, demokratisch geschulten Menschen haben das überprüft und halten die offenbar für nicht so gefährlich. Puh, ein Glück. So. Das wäre der erste Gedanke. Und sorry, ich mache den zweiten noch, dann höre ich auch mit meinem Redeschwall auf. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, meines Erachtens, ist, was für ein Menschenbild man hat. Weil wenn man davon ausgeht, dass der Hass und der Rassismus und die Wut, all das, was im Moment so durch unsere Gesellschaft wabert, in dem Maß nun mal normal ist und halt vorhanden im Menschen, das ist dieses Argument so, ja, das geht ja dann nicht weg, wenn man die verbietet. Ne? Wenn man sagt, das ist halt so, das ist halt da, dann muss es ja die AfD geben. Also dann muss es ja eine politische Entsprechung dieses Teils des Menschen geben. Wenn man aber sagt, nein, der Hass ist zwar als Potenzial im Menschen angelegt, wäre aber von Natur aus viel kleiner und er wächst nur, wenn er geschürt wird, das heißt, der Mensch ist nicht schlecht, sondern nur verführbar, dann muss man eigentlich sagen, wann immer sich individueller Hass zu strukturellem formiert, wann immer sich Machtkonstrukte bilden, die Hass schüren wollen, muss man diese Machtkonstrukte zerschlagen. Das wären also meine beiden Gedanken, die mich dazu führen würden, zu sagen, lasst es sie bitte prüfen. So.
Ja.
Ändert aber nichts daran, dass ich finde, wir sollten alle total deprimiert sein, dass wir auch nur drüber nachdenken müssen. Weil das wäre doch schon sehr viel schöner, wenn wir schaffen würden, unsere Gesellschaft mit den positiven demokratischen Mitteln zusammenzuhalten, ne? Und nicht sowas. Insofern sehr schön, dass es ausgerechnet Nico Semsrott ist, der diese Prüfdemos ins Leben gerufen hat, weil dieses angemessen deprimiert sein, das kann er ja ganz gut.
Ja, und dabei auch sehr unterhaltsam sein, das finde ich auch echt bemerkenswert.
Auch das noch.
Ja,
was
also ich glaube auch,
Nico Semsrott als Bundespräsident.
Super. Ich meine, er saß ja schon im Europaparlament. Also das hat er geschafft. Warum nicht auch das Bundespräsidenten entscheiden?
Wobei das hat ihn auch geschafft. Ich möchte meinen Vorschlag zurückziehen.
Nee.
Nico lassen wir in Ruhe. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Nico.
Was denn mit seinem Bruder? Der hat ja auch sehr gute Ideen, finde ich.
Arne Semsrott, stimmt.
Ja.
Ja, er könnte, willst du jetzt einen anderen Bruder noch fertig machen? Ich weiß nicht. Man könnte, erwachsener, mündiger Mann, er kann es entscheiden. Aber sagen wir mal, solange Happe Kerkeling da gerade gewillt ist, vielleicht sollten wir nicht rumspinnen. Vielleicht lassen wir denen das einfach erledigen.
Ja, Also es ist, ich finde ja echt klasse, also wie er sich äußert, wie er sich geäußert hat, auch in Buchenwald und so. Also und dass er dem offen gegenübersteht. Mal schauen, was passiert. Ja, und ich finde interessant, was du gesagt hast. Also die Frage zu beantworten und mit der Antwort, die Antwort dann aber auch hinzunehmen. Ne? Also, und das schafft ja auch Klarheit. Also auch wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, wir haben das geprüft und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Also dann zu sagen, okay, dann ist es, wie es ist. So, und wir haben jetzt mal eine Antwort und mit der gehen wir um. Aber insgesamt glaube ich tatsächlich, dass wirklich die Menschheit besser ist, als wir glauben, dass sie es ist. So, und trotz aller Verwerfungen und Irrungen und auch schlimmer Dinge, die es gegeben hat, wie anfangs gesagt, uns gibt es ja noch. Und andernfalls wäre das, glaube ich, nicht so. Also dann hätten wir uns wirklich schon lange final die Köpfe eingehauen. Und das ist eben nicht der Fall. So, ich glaube, das Gute ist immer noch stärker. Das ist halt nur nicht immer so sichtbar.
Bodo Wartke als Bundespräsident, es nimmt in meinem Kopf Gestalt an. Es tut mir leid.
Also für den Fall, dass Habeck Kerkeling doch Nein sagt.
Ja, vielleicht will er doch nicht. Ihr könntet euch den Job auch teilen, dann macht er euch vielleicht nicht ganz so fertig. Wir haben
ich kann
noch,
dafür sorgen, genau, dass es sich gut reimt, auf jeden Fall. Das ist doch
sehr schön. Er schreibt die Reden und du machst die Reime dazu.
Ja. Das ist doch schön. Das kann ChatGPT nämlich nicht.
Yes, genau. Wir haben noch genau eine Sache und zwar diese hier.
Eine letzte Frage.
Die letzte Frage, fällt mir gerade auf, ist jetzt tatsächlich die letzte Frage, die wir machen. Jetzt werde ich schon wieder so wehmütig. Ich habe mich von meiner Wehmut ablenken lassen.
Ja.
Genau, die letzte Frage. Es sind natürlich wie immer eigentlich zwei, weil wir uns gegenseitig eine stellen. Und du darfst zum letzten Mal in diesem Podcast, dass du entscheiden, ob du anfangen möchtest oder ich.
Schwierig. Die Frage, die ich habe, brennt mir ein bisschen unter den Nägeln. Deswegen würde ich sie dir gerne stellen. Also, okay. Ich habe das ja im Zuge des Erfolges von Barbaras Rhabarberbar das erste Mal erlebt, auch Hass im Netz abzubekommen. Also das hielt sich vorher halt sehr in Grenzen.
Dafür?
Ja, kurioserweise. So, also Leute haben uns beschimpft als Nazis, weil wir Deutsche sind und als schwul, weil wir Spaß haben und tanzen. Kurioserweise hat uns aber niemand als schwule Nazis beschimpft. Komisch. Und ich dachte, ey, wie kann man uns denn dafür scheiße finden, was wir da machen? So, also, und war wirklich schockiert und die Leute haben sich richtig Mühe gegeben. Also die haben aus Emojis so richtig so Hakenkreuzflaggen gebastelt, wo man so denkt, okay, da hast du richtig viel Zeit mit verbracht, die Emojis alle so anzuordnen, dass sie jetzt
nackt. Oh, wie
sag mal,
schön.
Alter. Ja, also. Ja.
Und dachte, wir haben so schön für euch gebastelt.
Ja, ja, es gebührt auch, dem gebührt auch Anerkennung. Und ich war wirklich schockiert. Und vorher war es eben so, es gibt natürlich immer mal Leute, die blöd finden, was ich mache oder sich zu einem Song, also den halt nicht mögen, nicht verstehen oder auch zum Teil auch nachvollziehbaren Gründen blöd finden. Und im Idealfall kann ich das dann wirklich im Gespräch mit denen auch ausräumen. Also sei es, dass ich mich ja wirklich interessiere, okay, was hast du für ein Problem mit dem Song, erzähl mal. Und dann auch sagen kann, ja, okay, klar, verstehe ich. So wäre ich du, würde es mir genauso gehen. Und das alleine reicht schon. Also dieses Gespräch zu führen und sich darüber auszutauschen, dass man nach wie vor anderer Meinung ist, aber sich irgendwie entspannen kann. So, ich habe dich gesehen, du hast mich gesehen, cool. So, wir müssen einander jetzt nicht doof finden. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die im Internet häufig so nicht stattfinden kann. So allein schon, weil du dich eben, du sitzt sie halt nicht gegenüber und redest miteinander und nimmst dein Gegenüber wahr, sondern ja, man kommuniziert halt eben nur, also anonym. Und ich war halt schockiert, wie wir auf einmal dann solche Botschaften bekommen. Ich meine, das war natürlich nur der geringste Teil. Die meisten finden es ja nach wie vor wirklich großartig. Aber das ist dann eben auch dabei. Und ich habe Marty gefragt, wie kannst du das an dir abperren lassen? Und er kennt das halt, da er ja nun als Influencer mit dem Zeug, was er macht, halt schon seit jeher im Netz unterwegs ist und regelmäßig damit konfrontiert ist. Und der hat sich da einfach anscheinend ein dickes Fell zulegen können, was ich ganz bewundernswert und bemerkenswert finde. So, und jetzt frage ich dich, du, die du ja einfach krass polarisierst so, und ja sehr starke Meinungen vertrittst und eine Welle des Hasses dir entgegenschwappt immer wieder. Wie gehst du damit um? Also, dass du deine seelische Gesundheit wahren kannst, dass dich das nicht anficht.
Ich finde das tatsächlich gar nicht so schwierig.
Aha.
Weil, also ich finde es total traurig, dass es so ist, allgemein, ne, in unserer Gesellschaft, dass die Debattenkultur so verroht, dass das Internet so ein Ort ist, wie er ist, dass durch die Algorithmen der Hass so hochgespült wird und das Polarisierende und so. Ne? Das finde ich keinen guten Zustand und ich finde, den müssen wir angehen und den müssen wir ändern. Das kümmert mich also auf einer allgemeinen Ebene. Aber was mich jetzt persönlich betrifft, ich bin ja gar nicht gemeint. Also das hat mit mir so, der Hass, nennen wir es jetzt mal so, der gegen mich gerichtet ist, hat mit mir als Mensch so wahnsinnig wenig zu tun. Und das sind ja alles Fremde. Also mich kümmert viel mehr, wenn ein Mensch, der mich gut kennt, mir sagt, dass ich doof bin. Also wenn die mich jetzt alle ganz gut kennen würden und hassen, dann würde ich denken, oh fuck, ja schlimm. Aber die kennen mich ja gar nicht, ne? Das heißt, das ist ja so ein Stellvertreter-Hass, der hat, glaube ich, fast ausschließlich mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit damit, dass ich nicht rechts bin. Ich meine, das ist ja, was sie stört. Das heißt, es sind politische Einstellungen. Und dann, da will ich jetzt gar nicht alles drauf reduzieren, aber das ist nun mal auch ein Faktor, dass ich eine Frau bin. Also es hat sehr früh angefangen, sobald ich mich als Frau politisch geäußert habe. Das ist nach wie vor so ein bisschen ein Ding für Leute, ne? Da ist jetzt eine Frau, die mir was über Politik erzählen will. Das macht irgendwie ein paar Leute einfach sehr wütend. Nur, dass ich eine Frau bin, kann ich ja nicht ändern und will ich auch nicht ändern. Und sehe ich jetzt eben auch erstmal nicht ein, dass das was ist, was ein Grund wäre, mich zu beschimpfen. Genau wie meine politischen Äußerungen. Und du hast gerade eben so gesagt, ach ja, du polarisierst ja so. Nur, ich finde das, was ich sage, gar nicht vom Wesen her so polarisierend. Im Gegenteil, ich versuche ja eigentlich immer so die gesamte Debatte aufzunehmen und die Sichtweisen aufzunehmen, die es gibt, dass ich davon nicht jede Sichtweise gleich gut finde. Oder eben auch mal sage, ja, also jetzt zum Beispiel kam gerade wieder so ein bisschen so eine, also es gibt so ein Dauerhassrauschen, das immer da ist und dann kommen ja immer so Wellen, die höher schwappen, ne? Und ich habe gerade vor ein paar Wochen eine Folge bei Wo seid ihr reden gemacht, wo ich gesagt habe, naja, es ist halt auch einfach wirklich wahnsinnig ungeschickt, die AfD zu wählen. Also wirklich, es ist blöd, die AfD zu wählen für dich selber, außer du bist reich und weiß und Nazi mit Betonung auf reich. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon erzählt im Podcast. Und das hat Leute total, total wütend gemacht. Und ich habe extra dazu gesagt, ich nenne nicht die Menschen dumm. Ich sage nur, diese eine Handlung, die ist wirklich ganz objektiv gesehen keine gute Idee, weil wenn die gewählt werden, wird es dir schlechter gehen. Wirklich unabhängig von moralischen Bedenken, die ich auch habe, ne, zur AfD. Es ist einfach, die machen keine Politik für euch. Und das ist eine Tatsache, das kann man einfach nachlesen, problemlos im Programm der AfD von mir aus. Also es ist wirklich nichts, was ich erfunden habe. Aber die Leute sind wahnsinnig wütend auf mich geworden. Und ich habe dann wieder ganz viele so Morddrohungen bekommen und Todeswünsche für mein Kind und diese ganzen Dinge, die man dann halt so kriegt irgendwie. Und ich finde, also das ist natürlich, wenn du das liest, macht das was mit dir. Ich finde das dann nicht schön, das zu lesen. Aber am Ende denke ich, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass zum einen die Rhetorik der AfD funktioniert, leider, und dass Menschen nun mal eben auch so gestrickt sind, wie sie sind. Ne? Also, dass sie, man hört, wir alle hören ja wirklich ungern, dass wir gerade was Blödes machen oder mit irgendwas Unrecht haben. Und das triggert dann nun mal manchmal scharfe Reaktionen. Und das addiert sich dann zu der Debattenkultur, die wir haben und addiert sich zu dem, wie das Internet funktioniert und wie der Zustand im Internet ist. Und dann kommen halt solche, weiß ich nicht, solche komplett übertriebenen Reaktionen. Aber ich weiß zu jedem Zeitpunkt, das hat mit mir als Mensch eigentlich nichts zu tun. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht an den Menschen verzweifle, so. An sich, das, was wir vorhin auch hatten, ne, verzweifelt man, wenn sie die Populisten und Populistinnen wählen. Ich bin dafür nicht zu verzweifeln, sondern es im Zweifelsfall auch das irgendwie hinzunehmen. Also Demokratie bedeutet nun mal, dass nicht wir alleine bestimmen. Ich bestimme nicht, wie es hier läuft. Und das ist gut so. Und wenn die anderen oder eine Mehrheit der anderen dann halt anders drauf ist, im Zweifelsfall akzeptiere ich das dann. Ne? Also ich bin nicht bereit, mir meinen Glauben an die Menschen nehmen zu lassen, dadurch, dass Leute blöde Wahlentscheidungen treffen. Und auch nicht dadurch, dass sie, dass ein paar von denen mir Hassnachrichten schreiben. Und ich meine, was da so an, vor allen Dingen auch an Kommentaren im Internet kommt, das sind ja zum nicht unerheblichen Teil noch nicht mal Menschen, sondern Bots. Also ich nehme das nicht so ernst. Ich finde, also ich nehme das ernst auf einer allgemeinen Ebene, aber ich denke irgendwie, ja Leute, Leute machen sich so viel Mühe, einen anderen Menschen kennenzulernen, bevor sie sich herablassen, ihn zu lieben. Dann würde ich sagen, dann lernt doch die Menschen bitte auch erstmal gut kennen, bevor ihr euch dazu entscheidet, sie zu hassen.
Ja. Weißt du? Danke. Es ist immer leicht, jemanden blöd zu finden, solange man ihn nicht kennt.
Genau. Ja. Oh, es gibt, das habe ich, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Folge dieses Podcasts schon mal gesagt, aber ich fand das so schön. Es gibt doch, Michelle Abdoulaye hat doch mal diese Doku gemacht in diesem Jameln, heißt es, glaube ich, ne? Dieses Nazi-Dorf, wo ganz viele Nazis leben, und dann ist er da hingezogen und dann hat er da mit diesem Obernazi gesprochen. Ist eine Weile her, dass ich das gesehen habe, ich gebe es jetzt vielleicht ein bisschen ungenau wieder. Der hat dann irgendwann den, auch das paraphrasiere ich, aber so wie ich ihn erinnere, schönen Satz gesagt, naja, wenn ich sie kenne, also der Nazi hat gesagt über, ich weiß nicht, Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, na, wenn ich sie kennenlerne, kann ich sie ja nicht mehr hassen.
Haha.
Und er hat es gesagt und war danach immer noch Nazi. Und du hast die Antwort doch gegeben. Ja. Es war sehr schön und sehr traurig zugleich. Ein bisschen wie der Abschied von diesem Podcast. Nein, es war nur eine sehr unbeholfene Überleitung. Aber ich habe noch eine Frage für dich vor allem.
Ja, ich bin gespannt.
Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du gut darin bist, mit Dingen aufzuhören, aber das ist mir vorhin schon rausgerutscht. Folgefrage sozusagen, womit hast du zuletzt aufgehört?
Ganz akut, zumindest ein Stück weit, also noch nicht vollumfänglich, aber ein Stück weit mit People-Pleasing. Also es kommen viele Leute auf mich zu mit dem Wunsch, ihr Vorhaben in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, und sei es, dass ich halt mit einem Kurzauftritt dazu beitrage. Und das sind häufig ja dann auch Kollegen von mir, die ich mag und gut kenne und auch gerne unterstützen möchte. Und das Ansinnen ist gut. Im Idealfall ist es halt auch eine Benefizgeschichte, die auch viel bewirken kann und will. Und wo ich halt auch wirklich was zu beitragen könnte und immer versucht habe in der Vergangenheit, das irgendwie möglich zu machen und doch noch irgendwie reinzukriegen. Und inzwischen fällt mir das Nein-Sagen leichter, weil ich nicht mehr kann, also weil ich gesundheitlich an Grenzen stoße, also kräftemäßig, dass ich merke, das wird mir zu viel. Und dann auch, das wird mir zu viel, keine vermeintliche Ausrede ist, sondern die Antwort auf die Frage, du, ich würde es gern machen, ich finde das total unterstützenswert, aber ich kann nicht mehr. Ich schaffe das einfach nicht, kräftemäßig nicht. So. Und seit ich in dieser Klarheit, das ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, Leuten so eine Absage erteilt habe, was ich mich vorher nicht getraut habe. Ich habe immer versucht, das irgendwie möglich zu machen, und das sind doch Freunde von dir und so, und die Sache ist auch wirklich unterstützenswert und geht das nicht irgendwie doch noch. Seit ich das in dieser Klarheit ein paar Mal gemacht habe, sagen die mir, oh ja, ey, ich wünschte, ich könnte auch öfter Nein sagen. Also die sind in demselben Struggle wie ich. So, denen passiert genau das Gleiche und nehmen das dann nicht einfach nur hin, dass ich Nein sage zu ihnen, sondern sie finden es sogar gut. So, und feiern das total, obwohl ich ihnen, oder das, also nicht, obwohl ich ihnen eine Absage erteilt habe, sondern dass ich ihnen eine Absage erteilt habe.
Ja, das ist sehr schön. Und der nächste Schritt, ist nicht so, als hätte ich den längst erreicht, aber ich glaube, der nächste Schritt ist ja auch noch, zu sagen, es ist auch okay, Nein zu sagen, ohne dass man vorher den Punkt erreicht hat, gar nicht mehr zu können.
Ja, also das wäre natürlich noch gesünder.
Niemand sagt ja, dass du dein Leben am Anschlag von ich kann nicht mehr zu führen hast und ansonsten ein Nein moralisch verwerflich wäre. Ne? Aber das ist ein sehr guter Schritt. Ich bin sehr stolz auf dich. Wirklich. Ohne Ironie, ganz ehrlich, ist großartig.
Ja, du,
ganz
ich musste toll. 49 werden, um dahin zu kommen.
Ja, siehst du. Aber dann hast du ja jetzt noch 95 Jahre, um das zu leben. Das ist doch schön. Wer weiß, was passiert.
Wer weiß. Auf dem Mars wahrscheinlich. Ja.
So. Das, jetzt kommt die Wehmut, das war Bosettis Woche für heute.
Ja, fast.
Und für immer.
Fast.
Nee, Moment, Sarah. Ich muss aber noch abmoderieren,
ja, nein.
Wenn ich darf.
Ja, das
und dann
darfst du.
Was.
Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht.
Was denn?
Weil das ist jetzt, hier in für alle anderen darf man es kurz sagen, hier ist deine über 4 Jahre liebgewordene Redaktion. Und wir wollten auch nochmal Tschüss sagen. Es war uns wirklich ein besonderes Podcast-Fest jede Woche. 4 Jahre lang, fast 4,5 Jahre, 109 Folgen. Und jetzt nochmal, Sarah, lehn dich zurück, eine kleine Zusammenfassung.
Mein Name ist Sarah Bosetti und das hier ist die allererste Folge des gerade neugeborenen Extra-3-Podcasts mit dem sehr originellen Titel Bosettis Woche.
Der Verteidiger von Björn Höcke mag nichts erklären wollen. Wir erklären hier alles. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster mit Küchenpsychologie, aber das tue ich ja sehr gerne. Und ich höre das und denke, what the fuck? Aber es gibt halt einfach Leute, die sagen, oh,
aber holy shit. Also das ist ja krass. Vielleicht ist es also gerade der richtige Moment für diesen fröhlichen, schlechte Laune-Podcast. Bosettis Woche ist das hier, der Gute-Laune-Podcast von Extra 3.
Das klappt ja auch mal besser, mal schlechter, sich zwischen Menschen zurechtzufinden.
Das ist so gelogen. Aber weißt du was? Ich mach das jetzt trotzdem.
Ich werde stark sein, aufbegehren gegen Macht und Meute, werd protestieren, werd mich wehren.
Was? Warum denn heute?
Also ich komme ja aus Aachen. Ne? Da ist ähnlich schlimm, deswegen wohne ich da ja auch nicht mehr. Ja. Ich bin da wirklich, es ist mir wirklich einfach wahnsinnig egal. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach humorlose Feministin bin. Ich habe halt nicht gerne Spaß.
Und wir stehen plötzlich vor moralischen Fragen, auf die wir gar keine Lust haben. So, und jetzt stelle ich sie alle dir, einfach damit wir nicht Gefahr laufen, hier zu gute Laune zu kriegen.
Ich bin schockiert darüber, wie wenig es mich noch schockiert. Sie haben mich damit nicht gekriegt. Wer weiß, vielleicht hätten sie, wenn ich auch nur 5 Jahre später geboren worden wäre.
Ich finde das alles gut.
Wie sehr emotionalisiert dich das? Macht dich das wütend oder denkst du nur, du bist lustig?
Völlig, völlig absurd. Es ist wirklich, regt mich richtig auf.
Nach diesem Gespräch würde ich nicht mehr in der Beziehung mit mir sein wollen, ehrlich gesagt.
Ist nichts mehr übrig. Ich bin leer. Du bist leer. Da kommt auch kein Versöhnungssex mehr, weil du einfach durch bist.
Und so richtig wollen sich, glaube ich, viele Frauen gerade nicht die Situation und die Welt von Männern erklären lassen.
Wir haben eine Debattenkultur, die zu nichts mehr führt. Also das Wir-Gefühl im Sinne von, es ist aber trotzdem gut und richtig und okay so, dass wir uns diese Welt teilen. Mehr muss es ja nicht sein. Das brauchen wir doch.
Yay, hast du gut gemacht. Yes. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns wieder in echt. Jetzt mag ich dich wieder.
Tschüss. Oh, wie lustig. So fühlt sich das also an, wenn man sich selber zuhört.
Ja, Sarah, das habe ich auch gedacht. Also vielen Dank für 4 Jahre, für über 4 Jahre und mal sehen, wo man sich dann irgendwo wieder trifft.
Auf jeden Fall. Ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr. Es ist so lustig, man hat diese ganzen Aussagen, zu denen es jetzt keinen Kontext mehr gibt. Und ich kenne ja auch nicht jeden Kontext mehr. Zum Beispiel die Sache mit dem Versöhnungssex. Ich weiß nicht, zu wem ich das gesagt habe. Und ich weiß nicht, warum ich das zu jemandem gesagt habe. Das hier war auf jeden Fall tatsächlich die allerletzte Folge von Bosettis Woche. Ich sage diesen Satz jetzt noch einmal, wenn ihr diese Folge mochtet. Dann dürft ihr wie immer sehr gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr sehr gerne nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft, wie gesagt, diesen Podcast-Feed behalten. Ihr dürft nächste Woche Extra 3 gucken, da bin ich sogar auch. Und ihr dürft mir gerne weiterhin bei Bosetti will reden folgen. Ich danke euch sehr, dass ihr diesen Podcast so lange gehört habt. Ich möchte mich bei meiner Redaktion bedanken. Ihr habt gerade Stefan Fritzsche schon gehört, bei ihm, bei Peter Stein und Tom Pöls, die wahrscheinlich gerade sehr entspannt durchatmen, weil sie in Zukunft ein paar O-Töne weniger raussuchen müssen. Und ich möchte dir danken, Bodo, dass du diese Abschlussfolgenparty mit mir gefeiert hast. Das war sehr, sehr schön.
Das fand ich auch. Vielen Dank, Sarah, dass ich dabei sein konnte. Es war und ist mir eine Ehre.
Ach, wie schön. Mir auch. Wir sehen uns und wir hören uns und ihr Menschen da draußen, wir sehen uns auch und wir hören uns auch. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Bodo.
Gerne.
Extra 3. Bosettis Woche.